Ja, der lustige Christ, das ist das Predigtthema für heute. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, was ist das denn? Lustige Christ, gibt's das überhaupt? Und wenn ja, wie sieht er aus? Ist das ein Christ, der ständig Witze macht? So wie zum Beispiel so ein Bürowitz, ja, neulich bei der Arbeit, sagt einer zum anderen, hey, du, Petra heute, die arbeitet ja eine ganze Zeit nicht, warum? Und dann sagt der andere, ja, sie vertritt den Chef. Egal. Okay, oder Kategorie Jägerwitz, ne? Kennt ihr, vielleicht findet ihr das lustig. Meint einer, es gibt Hunde, die bedeutend klüger sind als ihre Herrchen. Dann sagt der junge Jäger Schorsch, ja, ich habe auch so einen. Okay, oder ein Pastorenwitz, der muss auch fair sein. Pastorenwitz, der Pastor, er ist im Urlaub in Afrika und dann ist er in der Wildnis und plötzlich sieht er, wie Löwen kommen. Und sie kommen immer näher, umzingeln ihn und er hat Angst, er merkt, boah, jetzt kann ihn nur noch ein Wunder retten. Er kniet hin und sagt, Gott, lass doch die Löwen sich wie Christen verhalten. Und plötzlich wird's ganz ruhig und er denkt, er ist gerettet, er macht die Augen auf und dann sieht er, wie die Löwen sich um ihn rumgesetzt haben und ihre Pfoten gefaltet haben und sagen, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ist das ein lustiger Christ? Ein Christ, der einfach Witze kennt und Witze erzählt? Oder ist das einer, der am liebsten mit dem Deutschlehrer in die Kneipe geht und dann immer abwartet, bis alle getrunken haben und so ein bisschen fertig sind, am Schluss die Kellnerin ruft und dann sagt er, die Bestellung geht auf mir. Und der Deutschlehrer sagt, auf mich. Und dann sagt er, okay, danke, schönen Abend noch. Ja. Ist das ein lustiger Christ? Ich meine natürlich was anderes damit, obwohl Lachen ja sehr gesund ist, aber ich meine was anderes damit. Der Predigttitel, der spielt auf den Reformationstag an. Den hatten wir kürzlich am 31. Oktober und Martin Luther hat etwas gesagt, indem er diesen Begriff verwendet. Und das habe ich euch mitgebracht als Zitat. Glaube ist eine lebendige, erwägende Zuversicht auf Gottes Gnade. So gewiss, dass er, also der Glaubende, 1000-mal darüber stürbe. Ja, das ist so altes Deutsch, aber das sagt einfach, dass Christen eine solche Zuversicht, einen solchen Glauben an Gottes Gnade haben, dass ihnen das so viel wichtiger ist als alles andere, was man im Leben hat, so dass man 1000-mal dafür sterben könnte. Also eine lebendige, erwägende Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade machet fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen. Lustig also im Sinne von, man hat Lust drauf. Ja, man hat Lust auf Gott. Man hat Lust auf die Kreaturen, auf die Menschen um einen herum. Man hat Lust am Leben. Warum? Weil man eine Zuversicht hat auf diese Gnade Gottes, die größer ist als alles andere, was wir auf dieser Welt haben können. Das ist das Zitat von Luther. Also der lustige Christ ist einer, der Lust hat auf Gott, der Lust hat auf das Leben und auf andere Menschen wegen dieser Zuversicht, wegen dieser Gnade. Kennt ihr so jemand? Einer, der so Lust hat am Christsein? Der so freudig Christ ist, dass ihr dem abnimmt, dass er das freiwillig macht? Ja. Jemand, der nicht nur glaubt, weil er es halt für wahr hält, so ein bisschen nebenher glaubt, sondern weil er voller Überzeugung, fröhlich, trotzig und lustig Christ ist, weil er so begeistert ist von Gott, weil Gottes Handeln an dieser Person diese Person so begeistert glauben lässt. Kennst du so einen? Oder bist du vielleicht sogar so einer? Ist Christsein für dich eher beschwerend? Langweilig? Was man so nebenher im Leben macht? Oder ist es eine echte Lust? Eine echte Freude? Stell dir mal vor, du hast ein paar Geschwister und dein Vater ist gestorben und jetzt geht's ans Erbe. Das Erbe wird ausgeteilt und dann kommen deine Geschwister zuerst dran. Und der eine, der bekommt Immobilien, die Immobilien des Vaters. Der andere bekommt einen tollen, wertvollen Aktienfonds. Die nächste, die Schwester, der bekommt eine Oldtimer-Sammlung. Und die andere Schwester bekommt das Feriendomizil mit Yacht. Und der Vater hat es so geregelt, dass alles ungefähr den gleichen Wert hat. Und dann kommst du dran. Und du bekommst Gott. Hä? Du darfst Gott anbeten, ihm dienen und ihm besonders nahe sein. Und stell dir vor, das Ganze wären nicht nur leere Worte, dass du Gott bekommst, sondern stell dir vor, Gott würde sich wirklich zum Erbe deines Vaters stellen und würde wirklich sagen, wenn du mich suchen willst, dann wirst du mich finden. Wenn du mir dienen willst, dann kannst du mir dienen und ich werde dich segnen. Aber materiell bekommst du nur eine Grundversorgung durch deine Geschwister. Ja? Essen, Trinken, Kleider, Wohnung. Aber nicht so viel Materielles wie deine Geschwister. Wäre das ein Deal für dich? Überleg mal, würdest du darauf eingehen? Würdest du das Erbe annehmen? Kannst du dir vorstellen, dass Gott dein Glück ist? Diese Geschichte, die habe ich nicht nur erfunden. Diese Geschichte ist wirklich passiert vor ein bisschen mehr als oder weit mehr als 3000 Jahren. Das war damals der Deal für den Stamm Levi bei der Landverteilung. Wir lesen in 5. Mose 18 die Verse 1 bis 2. Die levitischen Priester, der ganze Stamm Levi, sollen weder Anteil noch Erbe haben mit Israel. Von den Feueropfern des Herrn und dem, was ihm zusteht, sollen sie essen. Darum soll der Stamm Levi kein Erbe unter seinen Brüdern haben. Der Herr ist sein Erbteil, wie er es ihm zugesagt hat. Alle anderen Stämme haben Ländereien bekommen, fruchtbares Land, auf dem sie sich verwirklichen konnten, ausleben konnten, wo sie zu ein bisschen Wohlstand kommen konnten. Aber nicht der Stamm Levi. Der bekam Gott. Das Vorrecht, Gott zu dienen. In der Stiftshütte, später im Tempel. Krass, oder? Was ist das für ein Glaube, ein Rechnen mit der Realität Gottes, dass man damit einverstanden ist? Und jetzt frage ich dich, ist der Glaube an Gott für dich wirklich so etwas Großes, so etwas Zentrales, so etwas Schönes, dass du weltliche Ziele dafür zurücksetzen kannst? Schauen wir uns mal einen Psalm an. David greift das in einem Psalm auf, das ist der Psalm 16. Und alle Verse, die ich jetzt im Laufe der Predigt zitiere, kommen aus diesem Psalm 16. Da steht, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Und dann nimmt David, der Psalmverfasser, nochmal diese Geschichte auf mit diesem Stamm Levi, der Gott geerbt hat. Und er schreibt dann weiter in Vers 5, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Dich selbst. Ist das nicht bemerkenswert? Bei dir finde ich mein ganzes Glück, sagt David. Bei dir finde ich mein ganzes Glück. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Muss man drüber nachdenken. Das ist mal so ein Vers, da kann man sich schon mal eine Stunde hinsetzen und überlegen, was bedeutet das eigentlich? Wie erlebe ich das in meinem Leben? Wie erlebe ich meinen Glauben an Gott? Bei dir finde ich mein ganzes Glück. Was bedeutet das für mich? Je nach Prägung, die du mitbringst, mit der du heute Morgen hier sitzt oder in der du zuschaust bei YouTube oder sonst wo, je nach Prägung, ist der Glaube für dich vielleicht ganz anders besetzt? Hast du sowas noch nie erlebt bei anderen Menschen und bei dir selbst, dass die Hauptmotivation des Glaubens an Gott wirklich die Freude und das Glück und das Genießen Gottes ist? Du hast Glaube vielleicht ganz anders an anderen Menschen gesehen und selbst erlebt. Vielleicht wurden da eher andere Dinge betont vom Glauben, die auch wahr sind, aber die viel mehr im Zentrum standen. Zum Beispiel Glaube ist die Suche nach Wahrheit, nach dem richtigen Leben, nach einer soliden, nach einer guten Ethik. Glauben hat etwas zu tun mit Einhalten von Geboten und wenn man das dann tut, dann kommt man in den Himmel und nicht in die Hölle. Oder Glaube ist halt ein Trost, den man für schwere Zeiten braucht. Oder einfach Glaube ist etwas, was man braucht, um in den Himmel zu kommen und dann hat sich's erledigt. Den Rest versucht man irgendwie selber zu managen. Aber in Gott das wahre Glück zu finden, hast du schon mal jemand sagen hören, als er gefragt ist, warum glaubst du, weil ich in Gott mein wahres Glück finde? Hast du schon mal gehört? Ein lustiger Christ zu sein, eine, der Lust auf Gott hat, Ist das erstrebenswert für dich? Gottes Nähe zu suchen, in seiner Nähe das Glück zu finden, ihm und anderen Menschen zu dienen, im Namen Jesu zu dienen und dafür auch Einschränkungen in Kauf zu nehmen, was irgendwie weltliche Ziele betrifft, ist das attraktiv? Wie kann man sowas im 21. Jahrhundert leben? Ich habe uns heute ein Ehepaar eingeladen und ich habe sie gebeten, dass sie uns davon ein bisschen was erzählen in Form eines Interviews. Und das ist Bob und Etta Jans und ich bitte euch mal nach vorne. Genau, könnt ruhig einen Applaus geben. Viele von euch kennen sie, ne, sie sind hier stark in der Gemeinde verwurzelt. Und warum ich an sie gedacht habe, ist, weil sie in ihrem Alter immer noch Gott so treu dienen. Man könnte meinen, die machen das freiwillig, ja? Die sind gar nicht mehr dazu verpflichtet. Ja, und Etta, man redet ja nicht über das Alter von Frauen, aber Bob, du bist ja ein Mann, du wurdest kürzlich 85 Jahre alt. Und was mich so beeindruckt, ist, dass ihr immer noch beide als Paar so unterwegs seid für Jesus, durch die Musik, die ihr macht, indem ihr auf Beerdigungen Musik macht, indem ihr Menschen besucht und sie ermutigt. Bob, du bist noch Bereichsleiter der Senioren und da bringt ihr euch auf vielfältige Art und Weise ein, immer noch. Und man könnte sich ja fragen, ihr müsst das ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Ihr seid ja frei, ihr habt ja Rente, wohlverdient, habt viel gemacht schon in eurem Leben. Was motiviert euch dazu? Warum macht ihr das?
So, ich fange an. Erstens, ich hatte Vorbilder in meinen Eltern. Nachdem sie den 13 Kindern Musik und Singen beigebracht haben, dann haben wir waren sehr viel unterwegs in Schulen und Gemeinden mit Familienkonzerten. Aber wenn die 13 Kinder dann weg von zu Hause waren, dann haben die Eltern weitergemacht. Das Wort Ruhestand gehörte nicht in unserer Familie. Und die haben dann Singstunden in Seniorenheimen durchgeführt. Und bis sie 80 Jahre alt waren, haben sie Singstunden durchgeführt. Einige Jahre, 30 im Monat. Ich glaube, das machen wir nicht einmal. Auf jeden Fall, das war ein Vorbild. Und das andere, was mich sehr geprägt hat, war unser Bible College in Kanada. Ich ging 4 Jahre auf ein strenges Bible College. Und dort wurde die Selbstlosigkeit sehr betont mit dem Vers aus Galater 2, wo wir lesen, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe aber doch nun nicht ich, das große Ich, das Ego, sondern Christus lebt in mir. Das wurde sehr betont und der Gründer und Leiter der Bibelschule hat oft gesagt, a person all wrapped up in himself makes a pretty small package. In Deutsch sagt es, ein Mensch, der nur in sich selbst verwickelt ist, ergibt ein ziemlich kleines Päckchen.
Ja, ich war auch sehr beeindruckt von Dieters Eltern, meine Schwiegereltern. Also die haben wirklich viele Menschen viel Segen gebracht. Aber als ich darüber nachgedacht habe, so Timo, du hast uns glücklicherweise die Fragen vorher noch geschickt, gell? Und da habe ich überlegt, ja, was ist es wirklich? Und da muss ich sagen, also es hat wirklich mit meiner Beziehung zu Jesus zu tun. Das hat mich irgendwie, ich rede ja jeden Tag mit ihm und bin so in Verbindung und frage ihn, wie geht es weiter? Ja, wie soll ich jetzt das machen? Das ist für mich am Schluss das Beste. Aber wir wollen auch nicht nur, auch wenn wir jetzt weit in 80 hineingekommen sind, nicht einfach da sitzen und sagen, naja, wir sitzen und lassen uns mal rieseln und konsumieren wollen wir. Ich glaube nicht, dass das so ganz biblisch ist. Und deswegen, ich suche nicht krampfhaft nach Arbeit oder so. Ich muss jetzt arbeiten und Gott gefallen oder so. Aber wenn ich sage, Jesus, hier bin ich und wenn du was hast, dann bin ich bereit. Und siehe da, vor kurzem kam eine Enkeltochter von uns zu mir, 21 Jahre alt, und sagt, Grandpa, würdest du einen kleinen Hauskreis mit meinen Freunden machen? Und ich sagte, was? Ich als Opa? Ja, das wäre schön. Und ich konnte nicht Nein sagen. Und jetzt, jeden Montag, ist bei uns so ein Hauskreis mit diesen jungen Menschen. Also, so macht Gott das, gell? Ich wollte hier noch ein Bibelzitat. Jesus hat Folgendes gesagt. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann.
Danke. Wann hat das denn angefangen bei euch? Und wie hat das denn angefangen, dass ihr gesagt habt, jetzt möchten wir unser Leben wirklich Gott zur Verfügung stellen?
In der Jugendzeit haben Jugendfreizeiten mich sehr geprägt. Und einmal gab es eine Botschaft über Römer 12, Verse 1 und 2, wo es sagt, dass ihr eure Leiber gebet zum Opfer, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist. Ich habe an dem Tag bewusst mein Leben Gott ganz gegeben und ihm gesagt, ich würde gerne in den vollzeitigen Dienst gehen. Und auf diese Freizeiten wurde auch sehr betont, dass wir täglich eine stille Zeit mit Gott verbringen. Denn es gibt ein Geheimnis vom Gelingen, vom Erfolg im Leben. Im Josua 1, Vers 8 lesen wir, dass wir Gottes Wort, die Bibel, Tag und Nacht betrachten sollen und es tun. Die Verheißung ist, dann wird es dir gelingen in allem, was du tust und wirst weise handeln können. Und so habe ich mir wirklich vorgenommen, in Gott zu bleiben, wie wir auch lesen, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.
Meine Eltern haben hier auch mich geprägt durch ihr Leben. Sie sind ja dann auch missionarisch unterwegs gewesen. Und das war schon eine bewegende Zeit für mich. Aber was bei mir, als ich 12 Jahre alt war, habe ich Jesus Christus mein Leben gegeben. Es war für mich sehr dramatisch, weil ich bin ja in diesem gläubigen Elternhaus groß geworden und mein Vater war unterwegs als Evangelist und so. Und ich wusste, ich muss mich für Jesus entscheiden, aber ich habe es immer aufgeschoben. Komisch, nicht? Aber das ist so. Und dann kam es zu einem Punkt, wo ich in einer Veranstaltung war, wo mein Onkel Leo gepredigt hat, aber ich habe kein Wort verstanden, was er gepredigt hat. Ich wusste nur, ich bin ein Sünder, ich brauche eine Bekehrung. Und ich ließ dieses Zelt, wo es war, und ich ging zu meiner Mutter und ich war am Weinen und sie sagt, Bob, was ist los, bist du krank? Und ich sage, nein, ich möchte Jesus aufnehmen. Und sie hat mich zu Jesus geführt, das war. Und als ich dieses Gebet gesprochen habe, da war ich auf einmal so frei und so begeistert von Jesus. Ich wollte die ganze Welt bekehren. Es war mir so wichtig geworden. Und dann später, natürlich in der Teenagerzeit und so, da geht man durch ein paar Krisen und so, aber da kam ich auch zu einem Punkt in einer Freizeit, wie bei Dieter, und wo ich gesagt habe, Jesus, es war nicht emotional oder so, es war einfach ganz bewusst, Jesus, hier bin ich, ich will, was ich habe und tue, das soll dir gehören. Amen. Und das hat, bis heute gehalten.
Dann begann so ein Leben voll mit Abenteuer. Ne? Ihr habt einander gefunden und ihr habt selber dann wart für Jesus unterwegs mit eurer Musik als Evangelisten. Gab es auch mal Zeiten, die schwer waren?
Ich mach mal weiter. Also nicht so doll. Das ist wirklich schwer. So viele von euch haben viele schwierige Dinge schwere Dinge erlebt als wir. Aber als ich 18 Jahre alt war, sind meine Eltern mit meinen Geschwistern aus Kanada abgereist und sind nach Deutschland gekommen. Und ich blieb in Kanada. Und ich habe meine Geschwister, meine Eltern 5 Jahre nicht mehr gesehen. Und das war schon heftig für mich. So plötzlich alles weg. Ich war ziemlich eng verbunden in der Familie und jetzt war nichts mehr da von ihnen. Und telefonieren war, ja, wir haben vielleicht 2-mal in 5 Jahren telefoniert. Das war alles so teuer und so, nicht? Und also das war eine schwierige Zeit für mich, aber ist interessant. Jahre später kamen wir nach Deutschland und wir wohnten neben meinen Eltern. Also, so hat Gott das wieder gut gemacht, nicht? Also, aber gut, in dem Dienst, wo ich viel unterwegs war, Dieter und ich waren viel unterwegs und ich war viel ohne Dieter, immer wieder, jahrelang weg von zu Hause. Und das auch wieder, das Weggehen war immer schwierig. Und ich glaube, für Dieter vielleicht noch schwieriger als für mich. Gott hat 2 Kinder geschenkt und jemand muss ja nach Hause, zu Hause bleiben, gell? Und es war auch nicht so einfach.
Ja, immer wieder Koffer packen, immer wieder ja, unter Menschen sein, bei verschiedenen Menschen wohnen, wenig Privatleben, das war schon ein bisschen schwer. Aber ihr werdet das vielleicht nicht glauben, aber für mich eine Schwierigkeit ist die deutsche Sprache. Ich musste die ganze Zeit in Deutsch, auf Deutsch dienen und das ist nicht meine Muttersprache. Ihr wisst nicht, wie schwer die deutsche Sprache ist, ihr, die mit der Deutsch aufgewachsen seid. Aber wenn wir zurückblicken, wir sind nur dankbar. Gott war so gut zu uns und er ist immer noch so gut für uns. Und ich bin dankbar für mein das Thema passt sehr gut zu meinem Mann, weil er immer positiv ist. Immer. Und er hat, das hat mich auch geprägt.
Ja, also das Leben ist, selbst wenn man Jesus nachfolgt, nicht immer ganz einfach. Ne? Aber es lohnt sich ja trotzdem, sonst hättet ihr ja nicht weitergemacht. Ne? Habt ihr vielleicht noch einen Ratschlag für uns als junge oder jüngere Menschen, die wenigstens sind 85, wenn ich so in die Runde blicke. Was für einen Ratschlag würdet ihr uns denn weitergeben, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben können, um diese Freude an Gott uns zu bewahren?
Ich liebe das Lied, mach mir klein, was dir klein, mach mir groß, was dir groß. Und einmal habe ich gelesen, es gibt nur 2 Dinge, die ewig bleiben. Das sind Gottes Wort und Menschen. Und so habe ich versuche immer, mich zu beschäftigen mit Gottes Wort und da zu sein für andere Menschen. Und ich denke, wenn das ein bisschen unsere Priorität ist, dann können wir Gott selbstlos dienen. Natürlich ist das Gebet sehr wichtig. Ich bin nicht eine Person, die sich sehr viele Sorgen macht, Gott sei Dank. Denn man lernt, alles Gott einfach abzugeben, immer wieder und ihm vertrauen, denn er sorgt für uns.
Ja, das kann ich nur bestätigen, dass diese Beziehung zu Jesus, zu Gott und das Wirken des Heiligen Geistes, also das ist das, was so wichtig ist. Ich war so beeindruckt, als ich mal von Billy Graham, ein Interview von Billy Graham gelesen habe, wo die Frage gestellt wurde, ja, Mr. Graham, und wie machen Sie Ihr geistliches Leben? Und so, oh, sagt er, ich lese jeden Tag in der Bibel. Ja, hast du schon mal einen Tag verpasst? Und er sagt, nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe jeden Tag, und bei mir ist immer eine Bibel offen. Egal, wo ich hingehe, egal, wo ich bin, bei mir liegt immer eine offene Bibel und wenn ich vorbeigehe, dann lese ich mal vielleicht ein bisschen drin. Und ich dachte, siehst du, und dieser Mann hat Gott gebraucht. Er war so ein demütiger, bekannter, berühmter Mann. Und was tat er? Ständig in Gottes Wort lesen. Und diese Verbindung, also genau wie Dieter gesagt hat, was bleibt in unser Leben? Was ist wichtig für die Ewigkeit? Diese Beziehung zu Gott und ihm gehorchen mit seiner Kraft, ja, jeden Tag leben und kämpfen.
Und muss man da stundenlang lesen oder wie kann man das machen?
Oh, das ist gut, dass du das fragst. Denn es gab ja auch einen Punkt, ich wusste, ich sollte jeden Tag die Bibel lesen. Und ich war in einer Veranstaltung und da hat der Redner gesagt, du hast keine Zeit, die Bibel zu lesen? Ich sagte, komm, das kann nicht wahr sein. Beginn mal mit 5 Minuten. Lese die Bibel jeden Tag 5 Minuten, das kannst du wohl, oder? Und ich habe gesagt, das mache ich. Und ich fing an, 5 Minuten jeden Tag die Bibel zu lesen. Und heute reicht keine 5 Minuten. Aber das war für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Deswegen gezielt gefragt, weil du im ersten Gottesdienst schon darüber geredet hast. Und ich fand das so gut. Dachte, das musst du nochmal erzählen. Genau. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und bereit wart. Ja, es gibt noch mehr von der Sorte wie Bob und der Etta hier in der Gemeinde. In allen Generationen. Ältere Leute, die in ihrem Alter immer noch an die Kraft des Gebets glauben, nach all dem, was sie erlebt haben in ihrem Leben. Manchmal trotz und manchmal auch deswegen. Und treue Beter sind. Leute in allen Generationen, Altersgruppen, die mit Jesus unterwegs sind und sie sagen, Jesus und Gott, das ist mir so viel wert, da bin ich bereit, auch wirklich was zu geben und was zu opfern. Und das ist gut, dass wir solche Vorbilder haben in unserer Gemeinde. Nicht, weil wir Menschen irgendwie auf den Thron oder ein Podest heben wollen, sondern weil wir sie miterleben und mitkriegen. Man kann so einfach Leute bei YouTube angucken, die irgendwelche tollen Erfahrungen über ihren Glauben und ihr Leben mit Jesus sagen oder zu Events gehen, wo große Eventprediger sind und mal kurz die Massen aufpeitschen und dann erlebt man sie nicht mehr. Aber bei den Leuten, die wir hier erleben, miteinander, dass wir uns erleben, da kennen wir uns. Und da wird die Sache authentisch, wenn wir uns in den Schwächen, die wir haben, genauso wahrnehmen wie in unseren Stärken. Und wenn wir miteinander erleben, da bleiben wir miteinander an Gott dran und ermutigen uns dazu. Das ist ein großer Schatz. Und darum geht es auch im zweiten Teil meiner Predigt. Ich will noch kurz darüber sprechen, was wir denn tun können, um diese Beziehung zu Gott, diese Freude an Gott, zu behalten, lustige Christen zu sein, dass wir das behalten und oder finden oder wieder ganz neu finden. Und der erste Punkt, der ist nicht überraschend, das ist Gemeinschaft. In diesem Psalm 16, den wir angefangen haben zu lesen, da lesen wir auch in Vers 3, ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Und das ist was, das wir nur in der Gemeinschaft leben. Ich behaupte, du kannst Gott nur wirklich mit Freude und Begeisterung nachfolgen, wenn du das in Gemeinschaft tust. Wenn du Menschen in deinem Hauskreis, in der Kleingruppe oder in der Gemeinde oder in deinem Freundeskreis erlebst, die Gott nachfolgen durch alle Höhen und Tiefen, die du ermutigen kannst, wenn es ihnen mal nicht gut geht und die dich ermutigen können, wenn es dir mal nicht gut geht. Gott und Glaube zu feiern, das ist keine einsame Geschichte. Gottes Glück erlebst du in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das hängt auch damit zusammen, dass Gott selber ein Gemeinschaftswesen ist und er dich und mich nach seinem Bild geschaffen hat. Vielleicht erinnerst du dich an die Predigt vor ein paar Wochen über die Dreieinigkeit Gottes. Gott ist selber Gemeinschaftswesen und wir sind nach seinem Bild geschaffen. Es ist deine Entscheidung, ob du dich in diese Gemeinschaft begibst und Gott in dieser Gemeinschaft erlebst. Und es ist auch deine Entscheidung, ob du so wie der Psalmist dich freust an deinen Mitmenschen und Mitglaubenden oder lieber auf ihre Fehler guckst. Es ist deine Entscheidung, ob du deinen Fokus auf das legst, was dir an den anderen nicht passt, oder ob du deinen Fokus darauf legst, worüber du dich an ihnen freuen kannst. Und das schreibt nicht nur der Psalmschreiber, wir haben es auch gemerkt, der Etta hat das über Bob gesagt, er ist jemand, der so positiv denkt, auch über Menschen. Und das spürt man und das erlebt man und das ist das Gutes, was das gut tut. Ich habe eine Oma in Holland und die hat mal gesagt, so ungefähr sinngemäß, das Leben ist schwer genug und die Arbeit ist auch schwer und du musst sie sowieso tun und du musst mit den Menschen zusammenleben, mit denen du zusammengesteckt bist. Das musst du alles sowieso tun. Und jetzt hast du die Entscheidung, ja? Du kannst es fröhlich machen oder miesepetrig. Ja, mach's doch lieber fröhlich, wenn du es sowieso machen musst. Und das fand ich so gut, das habe ich mir gemerkt. wenn auch nicht im Wortlaut, aber vom Sinn her. Das zweite ist, entscheide dich für Gott und seine Sache und pflege deine Beziehung zu ihm. In den Versen 5 und 6 des Psalm 16, da lesen wir über das Erbe. Wir haben es vorher schon gelesen. Gott gibt uns ein Erbe und wir haben ein fruchtbares Stück Land bekommen. Und ein Erbe ist was, das wir annehmen müssen. Nimm das Erbe an, das Gott dir schenkt, indem du dich voll und ganz auf ihn ausrichtest. Ja, das Erbe seiner Gegenwart, das Erbe seiner Nähe ist etwas, das wir durch nichts ersetzen können in dieser Welt. Das viel kostbarer ist als alles andere, was wir an weltlichen Gütern haben können. Aber wir müssen es auch annehmen. Und vielleicht sitzt du heute hier und du hast Gott, du kennst ihn vom Hörensagen und vielleicht weißt du, dass es ihn gibt. Aber du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, zu sagen, ja, ich möchte wirklich das Leben, das Gott mir schenkt, annehmen. Und ich möchte ihm nachfolgen. Und dann mache ich dir Mut, das zu tun. Oder vielleicht sitzt du als langjähriger Christ oder als langjährige Christin hier und du sagst, Mensch, das habe ich irgendwie verloren. Ich habe das mal angenommen, aber irgendwie ist es so eine Nebensache geworden. Dann mache ich dir Mut, nimm es wieder an, entscheide dich wieder neu. Entscheide dich wieder neu. Im Vers vorher, in dem Vers 2, da redet David über das, was ihn abhält von Gott. Über Dinge, die wichtiger werden können. Und über Götzen. Wir haben heute kaum mehr, mit Götzen können wir nichts anfangen, aber es gibt trotzdem Dinge in unserem Leben, die wichtiger sein können als Gott. Und die gibt David Gott und sagt, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und vielleicht ist das auch wieder für dich dran, zu sagen, ich möchte Gott wirklich den Platz in meinem Leben geben, der ihm gebührt, den ersten. Suche dein Glück wirklich nur in Gott, dann wirst du es auch finden. Verzichte auf das, was dich ablenkt. Und wir wollen uns gemeinsam darin unterstützen. Ja? Als Gemeinde, in der Kleingruppe, sonntags, jetzt im Gottesdienst, aber auch zum Beispiel im Frühling, wo wir nochmal eine Fastenaktion machen wollen zusammen. Und das ist ja der Sinn vom Fasten, dass man Dinge, die einem lieb sind, mal lässt, um sich auf das noch Wichtigere zu konzentrieren, nämlich auf Gott. Und da lade ich dich jetzt schon ein, daran teilzunehmen. Du wirst im Frühling nochmal oder im Januar nochmal mehr darüber hören. Und dann vergleicht der Psalmschreiber das Erbe mit einem Stück Land. Auch das beste Land muss bepflanzt werden, sonst wächst Unkraut drauf. Und das ist der Vergleich des Erbes. Ja, wenn du die Gemeinschaft mit Gott mal genossen hast, aber dich nicht mehr darum gekümmert hast, dann kann es sein, dass da Unkraut drauf wächst. Dass es nicht mehr fruchtbar ist für dich. Also das Land an sich ist noch fruchtbar, aber du nutzt es nicht. Und dann mache ich dir Mut, wieder dieses Land zu bearbeiten, die Nähe Gottes zu suchen. Ja, Bob und Dad, da haben das selber auch so beschrieben, wie das in ihrem Leben zu einem Schlüssel geworden ist, sich an Gott zu freuen, die Nähe Gottes zu suchen, möglichst jeden Tag. Und ich mache dir Mut. Mach das. Als drittes hilft uns aber Gott auch in den Tiefen des Lebens im Blick. In Vers 7 und 8 schreibt David, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Gott vor Augen haben, auch dann, wenn es Nacht ist, auch dann, wenn es dunkel wird in deinem Leben, auch dann, wenn du zu kämpfen hast oder wenn du stolperst und kurz vor dem Fallen bist. Wenn du deinen Blick auf Gott richtest, bist du ein Gott, der dich stützt, der dich manchmal stolpern lässt, aber der dich letztlich nicht zu Fall kommen lässt. Lobe Gott auch in der Dunkelheit des Lebens, in der Nacht, auch dann, wenn es dir nicht leicht fällt. Habe ihn stets vor Augen, gerade in der Nacht. Dort ist er dir vielleicht sogar am nächsten, weil er das kennt, aus dem Garten Gethsemane und der Leidensgeschichte, als er gestorben ist am Kreuz und er sich unglaublich eng mit unserem Leiden, mit deinem Leiden identifiziert hat. Er weiß, wie du dich fühlst. Er kennt dich. Er ist dir nahe in dieser Dunkelheit. Hebe deinen Blick auf Gott, gerade in der Nacht. Und das vierte, freue dich in der Gegenwart Jesu. Ich lese mal ab Vers 9, auch alles im Psalm 16. Deshalb, also weil der Herr uns vor Augen ist, ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich deinen treuen Diener wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Natürlich müssen wir als Christen auch sterben. Aber das bedeutet für uns erst den Anfang eines neuen Lebens. Und den Blick darauf zu richten, auf Jesus zu richten, auf Jesus zu richten, der uns diese Hoffnung schenkt, der uns den Blickwinkel manchmal ändert, sodass wir nicht mehr das für super wichtig halten, was wir auf der Erde erreichen können, sondern unseren Blick auf das richten, was wirklich wichtig ist, was wirklich Bestand hat in Ewigkeit. Dort in Jesu Gegenwart, da siehst du eine Liebe, die du nirgendwo sonst findest. Du findest eine Treue, die du nirgendwo sonst findest. Du findest eine Hingabe Jesu an dich bis zum Tod am Kreuz, die du nirgendwo sonst findest. Du findest eine Wertschätzung, die du nirgendwo sonst findest. Eine Identität, die kostbarer und fröhlicher ist als alles, was du dir selbst aufbauen kannst. Du siehst einen Dienst an dir, den keiner sonst dir geben kann. Er schätzt dich wert. Dich, du vielleicht angesichts der Weltgeschichte, sind wir ja alle irgendwie unbedeutende Menschen. Aber da erfährst du Bedeutung, die über den Tod hinausgeht. Oder um das Zitat von Luther nochmal aufzugreifen, der ja gesagt hat, dass wir in Gottes Gegenwart das erleben, dass eine lebendige Zuversicht auf seine Gnade wächst, die zu einer Sicherheit heranwächst, die größer ist als 1000 Tode. Und dann jetzt nochmal das Zitat im Wortlaut. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade machet fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen. Ein lustiger Christsein, der gerne Gott nachfolgt, weil in seiner Gegenwart erlebt, wie gut Gott ist, wie er einem beisteht. Das wünsche ich mir für mich, dass ich das auch noch sagen kann, wenn ich 85 Jahre bin. Und ich wünsche es mir für dich, dass du das auch noch sagen kannst. Dass wir sagen können, tja, wir waren aber mal lustige Christen. Ne? Das wünsche ich uns. Und wir machen das jetzt auch ganz praktisch. Das können wir nicht erst machen, wenn wir 85 sind, sondern jetzt machen wir es ganz praktisch. Wir richten unseren Blick auf Gott aus, auf den, bei dem wir Leben finden. Wir feiern Abendmahl. Wir erinnern uns an die Liebe und an die Gnade Gottes, dass er uns in Jesus so sehr geliebt hat, dass er am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Und ich lege es dir ans Herz, nutze diese Zeit des Abendmahls und der Anbetung, um die Frage in dir nochmal nachklingen zu lassen. Hey, welchen Stellenwert hat Jesus in deinem Leben? Hat er Priorität in deinem Leben? Und hat er das, weil du so begeistert bist von ihm und wie gut er ist und was er in deinem Leben getan hat und tut? Und vielleicht ist es an der Zeit, in dieser Zeit der Stille und in dieser Zeit der Anbetung, Gott um Vergebung zu bitten, dass man so viele andere Dinge an die erste Stelle seines Lebens gestellt hat. Oder vielleicht ist es Zeit, nochmal Gott neu zu bitten, in das Leben hineinzukommen, an diese erste Stelle zu treten, nochmal neu sich Gott hinzugeben. Oder es ist an der Zeit, Gott dafür Danke zu sagen, ihn zu loben, weil er so gut ist. Und ihr seht, hinter mir ist ein bisschen Gewusel. Wir werden gleich ein Quintett hören, ein Streicherquintett, das uns am Anfang des Abendmahls begleiten wird, während wir nach vorne gehen und das Abendmahl einnehmen. Genau, da freue ich mich schon drauf. Und während die aufbauen, lese ich die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleich nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und das feiern wir nun. Wie machen wir das? Die schon öfter hier waren, die kennen das. Wir haben 4 Tische aufgebaut und ihr könnt zu diesen Tischen kommen. Dort wird eine nette Person stehen, die euch ein Stück Brot in eure offene Hand legen wird. Und dann könnt ihr euch an den Tischen einen kleinen Becher mit Traubensaft rausnehmen und zurück an den Platz gehen und dort im Gebet das Abendmahl einnehmen. Und nachdem das Streicher-Quintett zu Ende ist, wollen wir eine Zeit der Anbetung haben, in denen wir Gott loben wollen für seine Größe. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte und Treue. Wir danken dir dafür, dass wir Abendmahl feiern dürfen, daran denken dürfen, dass dein Leib aus Liebe für uns gebrochen wurde. Dein Blut aus Liebe für uns vergossen wurde. Dass wir in dir einen Gott haben, an dem wir fröhlich sein können, an dem wir lustig sein können, weil wir deine Liebe erleben, deinen Zuspruch erleben, wie gut du uns tust. Und ich bete, dass wir das jetzt erleben, Abendmahl einnehmen, genauso wie in der Zeit der Anbetung, dass wir unser Herz aufmachen und dass du uns begegnest und uns das nochmal zusprichst. Du weißt, wer hier drin es nötig hat. Wir beten um deine Gnade, dass du uns begegnest. Dir zur Ehre. Amen.
Und nun möchte ich euch noch den Segen Gottes zusprechen und da dürft ihr noch mal gerne aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.